Ich glaube, dass der Heilige Geist uns Dinge sagen möchte. Und da möchte ich gerne, dass wir aufschlagen 1. Korinther 14. Also die Bibelkundigen wissen, das ist das Kapitel, wo Paulus sehr praktisch Anleitung gibt über die Gaben des Geistes. Und vorweg möchte ich nehmen, dass das Neue Testament uns sehr klar zeigt, dass wir gerufen sind, einander zu dienen. Es gibt da eine Schriftstelle, 1. Petrusbrief, wo steht, jeder dient einander mit der Gabe, die er empfangen hat. Oder so wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient euch damit einander. Das ist die Art und Weise, wie Gemeinde existiert, wie Gemeinde lebt. Das Wort sagt, dass wir jeder eine Gnadengabe empfangen haben und dass wir damit einander dienen. Und wenn wir über Gaben des Geistes nachdenken, dann bedeutet das, das ist die Befähigung oder das Werkzeug, einander effektiver zu dienen oder dienen zu können. Ich nehme gerne Vergleiche aus dem Handwerk. Angenommen, es muss eine Rohrleitung verlegt werden und es gibt 30 Meter eine Strecke, wo ein Graben gegraben werden muss, um da eine Wasserleitung reinzulegen, dann ist das ganz ohne Werkzeug sehr mühsam. Wir müssten also auf den Knien und mit den Händen versuchen, einen Graben zu buddeln. Und wenn wir dafür unheimlich viel Zeit und Energie verwenden, würden wir irgendwann nach Jahren diesen Graben auch mit bloßen Händen gegraben haben. Es wäre also irgendwie möglich. Wenn wir den Graben ausschachten wollen und hätten dazu einen Spaten, eine Schaufel und eine Hacke, dann wäre das schon enorm hilfreich, gegenüber mit bloßen Händen einen Graben zu machen. Wir hätten also damit Werkzeug, was die Sache wesentlich schneller macht. Und wenn wir da noch einen draufsetzen, hätten wir einen Mini-Bagger zur Verfügung, um diesen Graben auszuheben, dann wären wir gegenüber der Phase, mit Hacke und Schaufel zu arbeiten, nochmal erheblich effektiver. Der Graben wäre sehr viel schneller ausgehoben, sehr viel gerader und wir wären wesentlich weniger erschöpft. Und es ist töricht, wenn man bei dem Beispiel bleibt, wir wollen einen Graben ausheben. Es ist töricht zu sagen, ich mache das mit bloßen Händen. Ich bin so stark, ich brauche weder Hacke und Schaufel, geschweige denn den Bagger. Ich brauche das nicht. Und es ist enorm egoistisch, wenn wir das Bibelwort im Hinterkopf haben, so wie jeder eine Gabe empfangen hat, so dient damit einander. Also das ist die Hauptrichtung aller geistlichen Gaben, dass wir einander dienen können. Und das eben durch die Gaben des Geistes sehr viel tiefer, zielgerichteter und effektiver. Wir haben die Zeugnisse gehört heute, dass in den Kleingruppen der Geist Gottes kam und man einander diente mit den Gaben des Geistes, mit Worten von Erkenntnis, von Wahrheit, mit Bildern, mit Prophetie. Und die Meinung danach war übereinstimmend, das war so stark. Von daher wäre es töricht und am Ende auch egoistisch, ich brauche das alles nicht oder das ist was für andere Leute, für die, die es extrem brauchen oder die es immer übertreiben müssen. Weil wenn wir sagen, wir brauchen das nicht, ja wie können wir dann dem anderen dienen? Und vielleicht können wir den Anfang machen und gehen mal Vers für Vers durch 1. Korinther 14 durch. Das Kapitel 1. Korinther 13 spricht von der Liebe. Und ich glaube, dass die Liebe und die Gaben des Geistes sind wie zwei Seiten einer Medaille. Dass wir einander lieben, mit der Liebe Gottes, mit all dem, wie die Liebe beschrieben wird, dass sie langmütig ist, gütig, dass sie nicht neidisch ist, sich nicht aufbläht, dass sie sich nicht unanständig benimmt, nicht das Ihre sucht und so weiter. Dass die Liebe Gottes ultimativ, effektiv, auf wunderbare Weise fließen kann durch die Gaben des Geistes. Deshalb glaube ich, dass die Kapitel hintereinander stehen. Und es sind die zwei Seiten einer Münze. Die Idee, die existiert, und der leider doch ein erheblicher Teil der Kinder Gottes glauben, dass man die Liebe gegen die Geistesgaben stellt, die kommt nicht aus dem Wort, die ist wirklich verkehrt, sondern die Liebe und die Geistesgaben sind die zwei Dinge, die zusammengehen. Und echte Liebe hat die Motivation, dem anderen effektiv oder so gut wie es irgend geht oder auf übernatürliche Weise dienen zu können. Und dafür gibt es die Gaben des Heiligen Geistes. Geistesgaben sind nicht ein Orden, den der Herr uns irgendwann anheftet, weil wir besonders lange treu waren. Muss man mal an die russischen Generäle denken. Wir waren mal zur Zeit, ich glaube der 9. Mai war es, in Moskau. Und wir waren schon im Flugzeug erstaunt, dass wir so viele Altkommunisten im Flugzeug sahen. Und dann war das der 9. Mai und das ist in Russland bis heute ein Riesenfeiertag. Sieg über Deutschland, Sieg über Hitler-Deutschland. Und da wurden busseweise zum Roten Platz so alte Generäle aus dem Zweiten Weltkrieg geschafft. Und die stiegen da aus und die haben ja die Brust voll Blech. Na? Die brauchen fast noch Erwartungstafeln, um die ganzen Orden anzuhängen. Und ich glaube, für viele dieser Leute ist diese Tafel mit Orden aller Art enorm wichtig. Also Geistesgaben im Reich Gottes sind nicht so zu verstehen, dass das Orden sind, die wir uns anhängen können. Und ich kann jetzt das und jetzt gibt mir der Herr noch das. Es sind Werkzeuge. Und gute Werkzeuge ermöglichen eine gute Arbeit. Der erste Vers sagt, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Wir streben nach der Liebe, dass die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen ist. Und wie wir vorhin, wurde es glaube ich schon zitiert, die Bibel sagt, dass die vollkommene Liebe die Furcht austreibt. Wenn wir die Liebe Gottes erfahren, mehr und mehr, dann werden wir keine Furcht mehr haben. Keine Furcht vor Gott, keine Furcht davor, dass wir Dinge falsch machen könnten, keine Furcht davor, dass er uns nicht annehmen könnte. Je mehr Liebe Gottes in unser Herzen fließen kann, umso weniger wird Furcht. Auch in Bezug auf dem anderen dienen, in Bezug auf Geistesgaben einsetzen, in Bezug darauf, dass konkret durch dich und durch mich der Heilige Geist über seine Gaben fließen will. Dass wir auch dort durch die Liebe, weil wir den anderen lieben, von ganzem Herzen die Furcht keinen Platz mehr hat. Auch nicht die Furcht davor, Fehler zu machen, oder das irgendwie nicht so gut zu können. All das muss weichen, je mehr die Liebe Gottes ausgegossen ist. Und dann steht, eifert nach den geistlichen Gaben. Das sagt uns, dass wir in Bezug auf geistliche Gaben nicht passiv sitzen bleiben sollen. Ja, wenn der Herr will, dass ich die Gabe bekomme, ne, dann muss er sie mir halt geben. Eifern. Kleiner Vergleich, der mir da einfällt, wenn wir irgendwas Bestimmtes suchen, was wir gerne kaufen möchten, dann können wir dort schon auch eifrig sein. Wir gucken zum Beispiel ins Internet, wir gucken, was kostet das hier und da, wir setzen vielleicht Dinge auf die Beobachtungsliste bei eBay oder ich kann mich erinnern, wo das ganz neu war, da haben wir uns einen Funkwecker aufgestellt, dass da die Sekunden haargenau anzeigt, dass wir bei eBay doch am Ende der sind, der am Drücker ist. Also wir können da schon Eifer entwickeln und das ist auch nicht verkehrt. Aber lasst uns das mal übertragen. Wie ist denn unsere innere Haltung zu Gaben des Geistes? Wie viel haben wir geeifert im letzten halben Jahr danach, dass wir weissagen können? Oder dass wir die Gabe der Heilung empfangen? Hier steht ganz allgemein, eifert nach den geistlichen Gaben. Also, wir interessieren uns dafür. Wir überlegen, wie kann denn das zu mir kommen? Wie kann ich das empfangen? Immer mit der Motivation, das sind Werkzeuge, einander dienen zu können. Diese Zeiten in Schwarzenshof waren so gut, die Zeiten des Gebets, weil es in der Gruppe Leute gab, die durch die Gaben des Geistes anderen dienen konnten. Kein Handwerker, der sein Handwerk liebt, wird zu seinem Chef sagen, oh, du willst mir schon wieder einen neuen Akkuschrauber geben, nehmen. Ich will wirklich gerne meinen alten behalten. Das war das Futter kaputt und da fällt laufender Bohrer raus und der Akku hält ungefähr ein Loch oder eine Schraube. Schon wieder ein neuer Schrauber, nee, will ich nicht. Würde niemand tun im Handwerk. Und wir haben einen Gott, der uns mit dem Besten ausrüsten möchte. Und deshalb ist es unsere Haltung, dass wir danach eifern. Ich möchte jeden von uns ermutigen, das Kategoriedenken komplett aufzugeben. Ja, ich bin ja allerhöchstens reicht's noch zum Sprachengebet, aber dann ist meine Liga erfüllt. Wir alle sollen und dürfen nach den für uns höchsten und krassesten Gaben streben. Und die werden wir noch brauchen, ihr Lieben. Die werden wir brauchen. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Also das ist erstmal der Standard, nach den Gaben zu eifern und zu sagen, ja, das klingt total attraktiv für mich, aber ja, nein, bittet Gott darum. Eifert danach, so wie wir auch nach anderen Dingen eifern können. Und wie wir fleißig sind und wir unter Umständen bei eBay einen Tisch ersteigern und den aus Australien holen. Weil da in Australien günstig war. Eifert nach den Gaben, steht hier. Und dann gibt's noch eine Steigerung. Besonders danach, dass ihr weissagt. Das wird dann später noch erklärt, warum wir danach besonders eifern sollen. Also für alle ist gesagt, dass wir danach eifern und besonders, dass wir weissagen. Es hat auch ein bestimmtes Ziel. Dann Vers 2, wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Das ist eine ganz, ganz großartige und heilige Sache. Wenn wir in einer Sprache reden, dann reden wir nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Und die Bibel sagt hier, dass wir dann Geheimnisse reden. Meine persönliche Überzeugung ist, dass wenn wir für eine bestimmte Sache beten und im Gebet bewegen, wir wissen aus dem Wort, dass es für manche Dinge ein gewisses Maß an Gebet braucht. Es gibt in Offenbarungen von Schalen die Rede, die gefüllt werden mit den Gebeten der Heiligen und so weiter. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass bei jeder Sache, wo es ein Maß an Gebet braucht, dass die durchgebracht werden können, dass die in Bewegung kommen, dass die sich erfüllen, dass in diesem Maß Gebet es ein bestimmtes Maß gibt, wo es in Sprachen beten braucht. Also da gibt es die 100% Maß des Gebetes, die es braucht, dass bestimmte Dinge geistlich in Bewegung kommen. Und von diesen 100% gibt es einen Prozentsatz, den ich nicht kenne, aber wo es einen Teil in diesem Maß an Gebet gibt, der muss durch Beten in Sprachen erfüllt werden. Das ist meine persönliche Überzeugung. Wir müssen unbedingt uns dafür Zeit nehmen und danach streben, dass wir im Gebet Geheimnisse reden. Das ist wichtig. Das Sprachengebet wird oft verteufelt, weil man sagt, was nützt mir das? Es geht aber im Großen und Ganzen nicht immer um uns. Und die Frage, was mir das immer alles nützt, die steht relativ weit hinten im Reich Gottes. Es geht darum, dass wir diese Geheimnisse reden. Es hat was damit zu tun, dass Epheser 3,10 steht, dass Gott durch die Gemeinde die Weisheit bekannt gibt, den Mächten und Gewalten. Also Gott benutzt die Gemeinde, Dinge zu offenbaren. Und ein Teil, über welchen Weg Gott das tut, ist, dass wir in anderen Sprachen Geheimnisse reden. Die müssen hörbar aus unserem Mund kommen. Es geht nicht darum, dass wir oder ein anderer Mensch die versteht. Es geht darum, dass diese Dinge gesprochen werden. Habe ich mehrfach schon darüber gelehrt. Die ganze Schöpfung kommt in Existenz kam in Existenz durch Aussprüche Gottes. Gott sprach und es ward. Es ist Gottes einmalige Fähigkeit, dass in dem Moment, wo er etwas spricht, es wird oder es ist. Gott sprach, es werde Licht und da war Licht. Das ist Schöpfung, Schöpferkraft. Es werden also Dinge in Existenz gerufen, es kommen Dinge, die gab es vorher nicht, sind dann da durch das gesprochene Wort. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Beten in anderen Sprachen. Wir sprechen Geheimnisse, weil genauso wie Gott sprach und Dinge in Existenz kommen, werden Dinge in Existenz kommen, dadurch, dass wir Geheimnisse sprechen. Der Heilige Geist braucht Worte, um wirken zu können. Und deshalb braucht er die Worte, die wir beten in anderen Sprachen. Niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Also, es hat die Bedeutung, dass der Herr direkt vom Himmel an unserem Verstand vorbei Geheimnisse uns sprechen lässt und wir sozusagen der verlängerte Arm sind, dass Dinge erschaffen werden. Dann ist es ein großes Privileg, dass wir Geheimnisse sprechen dürfen und es ist 100% Inhalt vom Himmel. Weder durch unseren Verstand gefiltert, noch durch unsere Zweifel oder Ängste beeinträchtigt oder durch unseren Unglauben eingeschränkt. Und das ist ganz, ganz wichtig für den Bau des Reiches Gottes. Das ist von enormer Bedeutung. Und ihr könnt in die Kirchengeschichte schauen, egal welche Erweckungsgeschichte ihr lest, der Heilige Geist hat immer in gewaltigen Erweckungen das Beten und Singen in Sprachen gewaltig geschenkt und ausgebaut. Vers 3, wer aber weissagt, rede zu den Menschen. Zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Ich hatte gesagt, dass alle Gaben des Geistes allgemein gegeben werden, dass wir einander dienen können. Und hier ist es genannt, speziell die Weissagung oder Gabe der Weissagung redet zu Menschen. Also in unserem Falle funktioniert die auf Deutsch. Und wir haben vorhin Zeugnisse gehört, wie stark das ermutigt und wie das erbaut, wenn ein Wort der Weissagung von einem anderen Mensch zu mir kommt und wie da der Heilige Geist direkt zu mir redet und mich aufbaut und Dinge neu ausrichtet, alte Visionen bestätigt oder noch einen draufpackt, Dinge konkreter macht. Also das Ganze ist das Ziel der Erbauung und Ermahnung und Tröstung des anderen. Gabe der Weissagung ist nicht, dass der mit der Gabe umgeht, gesehen wird und das für sich selber nimmt, um wichtiger oder gesalbter zu sein als die anderen. All diese Gaben sind keine Orden an unserer Brust, sondern Werkzeuge, um etwas zu tun für den anderen. Und dieser Vers 2 und dieser Vers 3 ist nicht gegeneinander zu verstehen, sondern beides sind ganz wichtige Bestandteile. Wir müssen Geheimnisse reden zu Gott, weil Gott ist im Himmel und Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Und der Heilige Geist ist hier. Und deshalb braucht Gott unseren Mund, um hier Geheimnisse auszusprechen. Das Sprechen von Geheimnissen und das Sprechen zur Erbauung, zur Ermahnung und Tröstung zu den anderen. Weissagung. Vers 4 ist es nochmal erklärt. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Und ganz neu von der letzten Woche her, aus den Gesprächen, aus meinem eigenen Leben, weiß ich, wie sehr wir brauchen, erbaut zu sein. Und wie viele Kinder Gottes leben in Niederlagen und sind massiv bedrückt und sind alleine. Und wie stark die Lehrthemen auch angenommen wurden, gerade was Andreas gemacht hat, dass wir Begrenzung überwinden. Und das wäre nicht so stark angenommen worden, wenn 90% der Leute im Saal sagen könnten, Begrenzung habe ich keine mehr. Also das war mal vor 10 Jahren, aber was meint denn der? Das sind wir doch schon lange durch. Das ist ja nicht der Fall. Also wir brauchen es ganz, ganz, ganz sehr, dass wir uns selber erbauen können. Und das Beten in Sprachen ist ein Werkzeug, wie wir das sehr effektiv tun können. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Viele, viele Male hörte ich die Argumentation, ja, das ist aber nur für sich selber. Was heißt hier nur? Wie können wir den anderen Geschwistern dienen, wenn wir selber am Boden liegen, wenn wir selber keinen Plan mehr haben, wenn wir selber voller Angst sind? Also das ist sehr lieb vom Herrn und es ist wichtig für jeden von uns, dass wir uns selber erbauen können. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Also diese zwei verschiedenen Richtungen, die hier gesagt werden, weil Weissagung geschieht in deutscher Sprache und das erbaut die ganze Gemeinde. Vers 5 geht Paulus weiter, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Dieser Vers wird sehr, sehr häufig verwendet, das Beten in Sprachen zu diskreditieren, als etwas Negatives hinzustellen. Es wird instrumentalisiert, naja, es steht ja auch in der Bibel, man soll ja vielmehr sich nach der Weissagung ausstrecken. Absolut, das steht hier. Wie viele Leute kennt ihr, die stark sind in der Gabe der Weissagung und nicht in Sprachen beten? Also ich habe noch niemand getroffen. Und das steht auch wieder nicht gegeneinander, sondern das baut aufeinander auf. Die deutschen Übersetzungen übersetzen diesen Vers immer mit ich möchte oder ich wünschte oder ich wollte, ihr würdet. Irgendjemand hat noch mal diese Grammatik, welcher grammatischer Fall das ist, ich wollte, ihr würdet. Das ist ganz kompliziert, ich konnte mir das nicht merken. Es ist aber tatsächlich so, dass im Urtext steht, ich will. Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr weissagt. Mit anderen Worten, ich will, dass ihr alle euch selber erbauen könnt und auch die anderen. Ich will, dass ihr alle in Sprachen betet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Also hier sehen wir wieder, dass der Haupttenor ist, dass wir einander damit dienen, einander uns ermutigen und erbauen können. Und deshalb ist das Weissagen größer, weil es die anderen erbaut. Oder wenn eine Sprachenrede ausgelegt wird, dann auch die anderen erbaut. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Also Paulus sagt hier, wenn ich wieder zu euch komme, zu den Korinthern und wir haben unsere Treffen, was würde es euch nützen, wenn ich in den Treffen nur in Sprachen rede? Genauso wenig, wie es euch jetzt in dem Moment nützen würde, wenn ich jetzt nur in Sprachen reden würde. Und dann führt er auf, was in einer Versammlung der Hauptstrom ist, nämlich dass Offenbarung kommt durch das gebrochene Wort oder Erkenntnis oder eben Weissagung oder Lehre. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Predigt und Lehre. Bei Lehre werden Dinge gelehrt im Grundsätzlichen, dass wir verstehen vom Wort Gottes her, wie wir leben. Wie in der Schule ein Lehrer in der ersten Klasse Kindern das Alphabet erklärt. Und das ist Jahr für Jahr dieselbe Lehre. So wird sich die Lehre über die Wassertaufe oder die Lehre über die Geistestaufe niemals ändern. Und die muss gelehrt werden. Und dann gibt es die Predigt, wo ganz bestimmte Offenbarungen kommen und prophetisch über bestimmte Passagen aus der Schrift der Herr zu einer Gemeinde spricht. Und dir sagt Paulus, das wird sehr viel mehr nützen, wenn das alles geschieht, als würde ich nur zu euch in Sprachen reden, weil es halt niemand versteht. Doch auch die tönenden, leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder geharft wird? Denn wenn auch die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Also diese beiden Verse legen eine Betonung darauf, dass durch Weissagen oder Offenbarung in der verständlichen Sprache der Heilige Geist in der Versammlung wirkt und demzufolge die Ausrichtung gibt oder die Korrektur oder die Ermutigung, die der Herr eben gerne geben möchte. So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Also hier noch einmal, wenn ich jetzt statt auf Deutsch in Sprachen reden würde, würdet ihr alle nicht erkennen, worum geht's jetzt, was ist jetzt dran, was soll ich jetzt hören? Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar oder ein Fremder. Also er vergleicht es damit, würde er nur in anderen Sprachen in der Versammlung reden, dann ist es für die Leute genauso, als wären Chinesen oder eben ein Ausländer, der eine andere Sprache spricht. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, also das setzt er jetzt voraus, am Anfang hat er es angewiesen und jetzt setzt er voraus, da ihr nach geistlichen Gaben eifert. So strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Jeder hier in diesem Raum ist gerufen, überreich zu sein für die Erbauung der anderen. Jeder in diesem Raum, jede Person. Und das Sprachengebet ist der Start in die weiteren Gaben hinein, dass wir eben erstmal selbst aufgebaut auch die anderen erbauen können. Also Paulus setzt es hier voraus, so auch ihr, die ihr nach geistlichen Gaben eifert. Strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde oder zur Erbauung der Jupsgruppe. Das sich selbst erbauen hat einen wichtigen Stellenwert in unserer Nachfolge. Und es sollte kein Dauerzustand sein, dass wir über Jahre uns zu einem Treffen schleppen, damit die anderen mich erbauen, weil ich es besonders schwer habe und mein Leben besonders finster ist. Und die anderen sind halt die Starken, die müssen immer erbauen und ich bin der Schwache und ich nehme mir das. Oder bis vielleicht zu dem Extrem, ihr habt die Pflicht, mich zu erbauen. Also wenn wir von Pflicht sprechen, dann haben wir die Pflicht, die anderen zu erbauen. Wir sollen überreich sein zur Erbauung der Gemeinde. Überreich bedeutet, es ist so viel geistlicher Reichtum da, dass an einem Abend gar nicht alles losgehen kann. Und das haben wir in dem Seminar wieder erlebt, als wir zusammengetragen haben, was wir geben würden. Da stellten wir fest, wir werden wohl einen Monat in Schwarzenshof bleiben müssen. Das ist der Plan von Gott, überreich in der Erbauung zu sein. Darum, wer in einer Sprache rede, betet, dass er es auch auslege. Dieser Vers steht im Kontext mit Erbauung der anderen. Bedeutet, Sprachenrede in unseren Versammlungen soll ausgelegt werden. Und da möchte ich einfach ganz konkret in unseren Jupsgruppen ermutigen, dass wir danach streben. Wir können das praktisch tun, indem wir uns ein paar Minuten nehmen, wo wir alle laut in Sprachen beten, alle gleichzeitig. Und das, keine Angst, das überfordert den Heiligen Geist nicht. Dann können wir innehalten und einer kann ein kurzes Gebet sprechen, Heiliger Geist, wir bitten dich, gib uns jetzt die Auslegung. Und dann sprechen Leute in der Gruppe spontan aus, was sie in dem Moment in Gedanken bekommen. Und so lernen wir, Sprachenrede auszulegen. Und das ist mein Wunsch, dass wir darin wachsen, dass wir hier in unseren großen Versammlungen in eine Regelmäßigkeit kommen, dass eine Sprachenrede gibt und Auslegung. Es kommt dann noch später in diesem Text, es gibt noch eine Sprachenrede als Dienst in der Versammlung. Das ist etwas anderes, als wenn wir alleine in Sprachen beten zu unserer Erbauung. Das sind verschiedene Dinge. Aber bevor wir hier in der Versammlung auslegen und uns vielleicht am Rednerpult festhalten müssen, können wir das üben im kleinen Kreis. Und das ist mein Wunsch und ich glaube, dass der Heilige Geist das so möchte, dass wir in der Zukunft, auch wenn wir hier Zeiten haben, wo wir in Sprachen singen, dass wir alle wissen, jetzt warten wir auf die Auslegung. Wir machen nicht irgendwas weiter, irgendein Lied oder irgendwas, sondern wir warten jetzt, was will der Heilige Geist uns damit sagen? Und ich gehe davon aus, dass uns auch das Seminar im Dezember da sehr viel helfen wird, dass wir dort in Freiheit kommen und überreich werden zur Erbauung. Also wer in einer Sprache redet, betet, dass er es auch auslege. Dieser Vers steht direkt nach dem Vers, wo es um die Erbauung der Gemeinde geht. Also wenn jetzt jemand hier vorgeht und durchs Mikrofon 3 Minuten in Sprachen redet, und ich denke, dass wir dorthin wachsen werden, dann wissen alle, jetzt legen wir aus. Jetzt machen wir nicht irgendwas anders. Damit die Erbauung zur Gemeinde kommt, die da in Sprachen geredet wurde. Das ist nicht zu verwechseln damit, dass wir uns selber erbauen durch das Beten in Sprachen. Und da besteht nicht der Zwang, das muss immer ausgelegt sein. Wir können unser eigenes Sprachengebet auslegen. Und das empfehle ich jedem, darum zu beten und das für sich selber zu probieren. Aber das ist kein absolutes Muss. Und ich halte es für eine fatale Lehre, dass man sagt, wenn es keine Auslegung gibt, dann kein Sprachengebet. Das steht so nicht im Wort. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Dieser Vers wird immer in einem negativen Licht gesehen und ich finde es total positiv, dass der Herr uns eine Möglichkeit gibt, beten zu können, wo unser Verstand nicht mitarbeiten muss. Das ist ein großer Segen. Zum einen ist es ein Segen, weil wir können in Situationen kommen, wo unser Verstand nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten. Ich habe das mal erlebt bei einem ganz heftigen Verkehrsunfall. Wenn du unter Schock stehst, da geht gar nichts mehr, aber in Sprachen beten kannst du. Dann ist es ein großer Segen, weil in unserem Verstand die Gefühle mit angesiedelt sind und das Beten in Sprachen eben davon frei ist, von unseren Gemütsschwankungen, von unseren Bedrückungen oder wo wir vielleicht ein paar Lügen vom Feind geglaubt haben. Und deshalb ist es ein ganz großer Segen. Wir können beten ohne unseren kleinen Verstand. So ein Segen. Wenn du für eine bestimmte Sache anhaltend betest, bete unbedingt für diese Sache ganz bewusst in anderen Sprachen. Dann kannst du den Block Gebet erfüllen, den es noch braucht und den du über den Verstand nicht bringen kannst. Wenn du ganz bestimmte Dinge im Gebet bewegst, bete dafür in anderen Sprachen. Ich bin überzeugt, dass der Herr uns verschiedene Sprachen gibt, wenn wir daran geübt sind. So wie es auch am Ende im Epheser 6, da steht ja das ganze Ding mit der Waffenrüstung. Und leider ist das durch eine Überschrift getrennt. Aber nach dem letzten Vers kommt dieses, betet aber zu jeder Zeit mit allen Arten des Gebetes. Oder mit allerlei Gebet. Und Derek sagt, es müsste heißen, alle Arten des Gebetes. Und das beinhaltet auch dieses Beten in anderen Sprachen. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Also beide Dinge, betont Paulus, sind wichtig. Wir singen Lieder auf Deutsch oder heute anspruchsvoll auf Englisch. Und wir singen Lieder im Geist. Und wir beten mit dem Verstand, deutsche Gebete. Und wir beten mit dem Geist. Wobei die deutschen Gebete nicht ohne Geist sind. Aber hier ist halt mit dem Geist gemeint in anderen Sprachen, die der Geist gibt. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Denn du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Diese beiden Verse beziehen sich wieder auf unsere Versammlungen. Und wenn dort jemand alleine in Sprachen betet, Und offensichtlich hat das viel mit Dankbarkeit zu tun, weil Paulus sagt, du sagst wohl Dank. Also wird ein großer Bestandteil unseres Betens in Sprachen Danksagung sein. Dann kann natürlich daneben dir nicht Amen brüllen voller Begeisterung, weil er ja wirklich nicht verstanden hat, was du betest. Deshalb soll Beten in Sprachen ausgelegt werden. Nicht da rückschluss, dann lassen wir es lieber alles weg, sondern nein, wir nehmen das volle Paket. Nicht der Rückschluss, ich lasse Hacke und Schaufel lieber weg, sondern nein, wir nehmen den Minibagger. Dann ist eine erstaunliche Aussage von Paulus, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Ich führe darauf zurück, dass Paulus mehr Offenbarung hatte als die anderen. Und dass wir heute weite Teile vom Neuen Testament von ihm haben. Das Geheimnis, glaube ich, liegt darin, dass er mehr in Sprachen betete. Durch das Beten in Sprachen kommt Offenbarung. Nicht immer sofort oder direkt danach, sondern wir bringen unser geistliches Leben in eine Position, offener sein zu können für Offenbarung. Und das ist ein starkes Zeugnis von Paulus selbst. Dann Vers 19. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Also Paulus, glaube ich, war ein sehr pragmatischer Lehrer. Das sehen wir an vielen Sätzen in seinen Briefen. Die müssen wir 10-mal lesen, bis wir folgen können, was er da sagt. Und ich glaube, dass er lange, lange Zeiten gelehrt hat. Einmal so lange, dass jemand eingeschlafen ist, aus dem Fenster fiel. Ich denke, er hat Nächte hindurch gelehrt, Stunde um Stunde. Also wir haben bei Paulus nicht im geringsten irgendjemand, der so ein bisschen schwebt und so ein bisschen in Sprachen und tralala. Nein, Paulus war ein Mann des Wortes, absolut bodenständig und klar. Das sehen wir an diesem Vers. Und das ist wichtig. Lehre in der Gemeinde, Unterweisung in verständlichen Worten. Dann Vers 20, Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene. Oder mit meinen Worten, Leute, seid doch nicht dumm, beides ist wichtig. Und wir sollen naiv oder unverständlich sein, wenn es um Bosheit, um verkehrte Dinge geht. Damit sollen wir uns nicht auskennen oder in Berührung sein. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden und euch, auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen, die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Das haben wir ja auch unter uns schon genauso erlebt, wenn ihr euch an das Zeugnis vom Kai erinnert, dass er damals zu uns kam und dass ihm dieses Singen oder Beten in Sprachen stärker innerlich berührt hat als alles andere. Und es ist ein Zeichen für die Ungläubigen, dass der Herr unter uns wohnt. Dann Vers 23, wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid. Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Hier kommt nochmal die Betonung zum Ausdruck, dass in der Versammlung das gemeinsame in Sprachen reden ausgelegt werden soll. Und dann ist das letzten Endes eine Funktion wie das Weissagen auch, wodurch Überführung kommt oder Wahrheit, wodurch einfach der Geist Gottes Menschen ins Herz treffen kann. Da steht, das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Vers 26, ich sage immer, das ist so die Dienstbeschreibung unserer Treffen in den Häusern. Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Also das ist eine ganz einfache Liste der Bestandteile, die geschehen, wenn wir uns versammeln. Und ganz besonders in den Häusern ist es möglich, dass jeder zu Wort kommt, weil nicht so viele Leute in einem Raum sind wie jetzt heute Vormittag. Und wenn da 8, 10, 12 Leute zusammen sind, kann jeder etwas haben. Das ist das Programm für unsere Jobsgruppen. Und das möchte ich einfach heute als Hausaufgabe ausgeben, auch für alle unsere Jobsleiter, dass wir dort mutig sind und Schritte gehen. Dass wir jedes Mal, wenn wir uns treffen, hat einer eine Sprachenrede, nicht in der Form, dass unbedingt alle gleichzeitig beten, das kann man auch machen, das kann auch mal ein Einzelner mal ein paar Minuten nur in Sprachen beten. Und wenn die anderen dem Moment zuhören, schon während er in Sprachen spricht, fängt der Heilige Geist an zu fließen und die Auslegung zu geben. Laut Schrift ist das der Standardbestandteil, wenn wir zusammenkommen. Und dann ist es nochmal genauer erklärt, weil Paulus gerne möchte, dass wir es wirklich verstehen, wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Jetzt haben wir Vers 28. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Also es gibt, wie ich erwähnt habe, das Beten in Sprachen auch als Dienstgabe an die Gemeinde, dass einer laut in Sprachen betet. Und ich glaube, wir kommen da in Dimensionen, wo der Geist Gottes das führt, dass das auch nicht nur ganz kurz ist. Und dann soll das für die Gemeinde ausgelegt werden, damit alle erbaut und ermutigt werden. Und der letzte Teil dieses Verses, rede aber für sich und für Gott. Es ist also auch richtig, in einer Versammlung oder während des Lobpreises auch für sich in Sprachen zu reden. Dann kommt die Anweisung für die, die Weissagung geben können von den Propheten, aber sollen 2 oder 3 reden und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Also dieser Vers gibt für mich ein Bild, dass die Korinther in dem überreich waren und dass in den Treffen wahrscheinlich extrem ungestüm wild durcheinander prophezeit wurde. Diese Verse sind für mich nicht im geringsten so zu verstehen, als ob mal auf uns übertragen, dass mal das, was wir darin haben, der Paulus gerne noch ein bisschen runterdreht. Macht es nicht zu wild. Ich glaube, dass das bei den Korinthern volles Rohr und durcheinander ging und dass da eine große Anzahl von Leuten auch weissagte. Und der Paulus sagt, damit das Ganze wirklich profitabel wird für all die anderen, dann bitte einer nach dem anderen und 2 oder 3. Da kommt schon so viel Inhalt, das genügt dann auch, um damit umzugehen und das empfangen zu können. Und in diesem Vers sehen wir auch die Ausrichtung wieder, dass wir alle getröstet werden, dass wir alle lernen. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Das sagt uns ganz klar, dass Prophetie oder Weissagung nicht in der Art funktioniert, dass plötzlich vom Himmel her etwas über jemand kommt und der komplett gegen seinen Willen wild irgendwas vom Stapel lassen muss. Der Prophet entscheidet, wann er anfängt und wann er aufhört. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Das ist also eine falsche Idee. Weissagen oder Prophetie ist was, was irgendwie unkontrolliert auf jemanden kommt und der muss dann was loslassen und kann es selber nicht steuern und das geht auch so lange, wie es der Herr will. Und es gibt da, habe ich das schon so auch gehört und auch zum Teil schon erlebt, wenn wir unterwegs waren, diese Unart, dass Leute unter dem Deckmantel, ja der Herr hat mich beauftragt und das muss ich jetzt loslassen, das muss ich jetzt sagen. Oder wollt ihr den Herrn behindern? Oder wollt ihr den Herrn einschränken? Und viele Leute tun da sehr egoistische oder komische Sachen loslassen in Versammlungen und Gemeinden, als wäre es so, dass das unkontrolliert über jemanden kommt und die Person kann gar nicht dafür, dass sie das jetzt machen muss. Also dieser Vers sagt das Gegenteil. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Dann steht, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Hier steht nicht, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Sondern hier steht ein Gott des Friedens. Vielen Dank. Und Frieden ist das Gegenteil von Verwirrung. Dieser Vers, finde ich, kann nicht als Hebel dafür genommen werden, dass in einem Gottesdienst alles in einer Ordnung sein muss, sodass wir das Programm geschrieben haben und dass minutiös genau das und das geschehen muss. Das hat nichts mit Ordnung im Gottesdienst zu tun, sondern ich glaube, dass der Geist Gottes Versammlungen leitet, wie wir es auch viele Male erlebt haben. Und wenn die Leitung vom Herrn ist, dann ist in dem Ganzen Frieden. Also die Gegenüberstellung in diesem Vers ist Unordnung und Frieden, nicht Unordnung und Ordnung. Gibt so die, aber Gott ist auch ein Gott der Ordnung. Gott ist ein Gott des Friedens. Dann möchte ich auf Vers 37 gehen. Wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass es, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird er auch von Gott nicht erkannt. Abschließend nochmal, daher, Brüder, eifert danach zu Weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Also das Dienen einander mit den Gaben des Geistes ist nicht ein in Ekstase geraten und völlig derjenige kann selber da gar nichts mehr beeinflussen, sondern es kann geschehen anständig und in Ordnung. Hier sagt Paulus nochmal, dass wir das Reden in Sprachen nicht hindern sollen. Erst recht nicht mit anderen Versen aus diesem Kapitel. Wenn wir nochmal zum Hintergrund nehmen, der Herr sagt in seinem Wort, vielleicht schaut ihr das nochmal in eurer Bibel, dass ihr das selber seht mit euren Augen, dass es tatsächlich so steht. 1. Petrus 4, Vers 10. 1. Petrus 4, 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Der Heilige Geist gibt uns Gaben oder Werkzeuge, dass wir einander dienen können. Und das steigert die Effektivität, die Treffsicherheit und das Maß der Ermutigung von mit den Händen buddeln zum Minibagger. Und es wäre töricht zu sagen, ich mach das lieber mit bloßen Händen. Lass mal den Bagger stehen. Da gab es mal vor 632 Jahren einen ganz schlimmen Vorfall. Da ist mal jemand mit einem Minibagger an ein Haus gefahren. Dann hat er noch mit der Hand rausgelangt und sich versucht festzuhalten. Und da vor 632 Jahren mal was ganz Schlimmes mit Minibagger passiert ist, wollen wir die nie wieder anschauen und nie wieder die benutzen. Es ist viel besser, wir buddeln mit der Hand. Das ist im Bild gesprochen, die Anti-Haltung gegen die Geistesgaben, die unser Feind massiv versucht zu etablieren und zu nähren. Warum hat denn der Feind ein so großes Interesse, die Gaben des Geistes zu unterhöhlen? Weil es extrem effektiv ist, dass Menschen glücklich leben können zur Ehre Gottes. Und das ärgert ihn und das hasst er wie die Pest. Ich hatte das in anderen Lehren gesagt. Der Teufel musste die Einheit, die Vollkommenheit und die Schönheit des Himmels verlassen, als er noch Luzifer war. Und nun, da er verloren hat, da Jesus ihn für immer besiegt hat und er gegen Gott und Jesus absolut gar nichts ausrichten kann, richtet sich sein ganzer Hass gegen das, was Gott liebt. Und das sind wir. Und deshalb gibt es dort starke, andauernde Aktivität aus der Hölle, die Gaben des Geistes modisch zu machen. Das ist der Grund. Weil der Feind besser weiß, wie viele, viele Christen, wie uns das Betätigen, das darin Leben in den Gaben des Geistes, wie uns das ermutigt und wie uns das im Glauben vorangehen lässt. Der Feind weiß das besser wie viele Kinder Gottes, leider. Also Gaben des Geistes ist nicht eine Auszeichnung für 15 Berufsjahre im Reich Gottes. Es sind Werkzeuge, einander ermutigen zu können. über die Gaben des Geistes kommt Offenbarung, kommt Wegweisung, ist das Reden des Herrn zu uns. Wir hatten auch als Facette, dass die Leute, die prophezeien, nacheinander prophezeien und dann geprüft werden soll. Das ist auch ein starker Hinweis, dass auch das Prophezeite dem Wort Gottes standhalten muss. Und wenn es vom Wort Gottes total abweicht, dann wissen wir, es war keine echte Prophetie. Und das möchte ich kurz erwähnen, aber da werde ich mir irgendwann noch mal mehr Zeit dazu nehmen. Angenommen, wir haben ein Treffen, wir beten in Sprachen und wir legen das aus. Und irgendwie gibt jemand eine Auslegung, wo doch die Mehrheit im Raum spürt oder glaubt, das war jetzt irgendwie nicht so von Gott. Das war es nicht. War vielleicht ein bisschen seelisch oder von irgendeiner Situation geprägt. Dann ist das überhaupt kein Problem. Weil es gibt diese Schriftstelle, dass wir das prüfen sollen und das Gute behalten. Die Schriftstelle sagt nicht, lass das alles sein, damit dir kein Fehler passiert. Und wir behalten einfach das Gute und das, was nicht so gut war, verpufft. Das war's. Lass uns ganz, ganz vorsichtig damit sein, wenn jemand eine falsche Prophetie gibt, den Rückschluss zu ziehen, das ist ein falscher Prophet. Das ist ein ganz gefährlicher Rückschluss, das ist ein Totschläger für geistliche Gaben. Wir haben im Alten Testament ganz klar Stellen, die besorgen, wenn ein Prophet eine Prophetie gibt und die trifft nicht ein, dann ist es ein falscher Prophet. Dazu muss man aber mehr verstehen über Prophetie im Alten und im Neuen Testament. Die Propheten des Alten Testaments, wie unser Jesaja und Jeremia und wie sie alle heißen, haben zu einer Zeit die Stimme Gottes gehört, wie keiner der anderen Menschen. Das war von Gott her so festgelegt und in Gottes Ordnung. Die Könige haben regiert und die Propheten haben von Gott gesehen und gehört. Wir haben viele Beispiele, wo Könige zum Prophet gehen müssen. Prophet so und so, soll ich in diesen Krieg ziehen? Bitte frag den Herrn. Prophet fragt den Herrn, ja, zieh in den Krieg. König sagt, okay, ich ziehe in den Krieg und gewinnt diesen Krieg. Gibt es mehrere solche Beispiele. Also der Weg, wie Gott Offenbarung gegeben hat, war ausschließlich über die Propheten und über besondere Ausnahmen, wie zum Beispiel David, der selbst mit dem Herrn geredet hat. Viele Könige konnten das nicht. Die Propheten hörten die Stimme Gottes und seine Anweisungen glasklar. So klar, wie er jetzt meine Stimme hört und meine Worte versteht. So klar hörten die Propheten, was Gott wollte, was sie sagen. Deshalb sind im Alten Testament die Strafen so hoch, wenn ein Prophet mutwillig etwas anderes weitergibt. Das ist nicht vergleichbar mit unserer Situation heute. Wir sind heute Leib Christi und der Heilige Geist ist ausgegossen worden zu Pfingsten und wir leben im neuen Bund. Das bedeutet, wie es auch im 1. Petrus steht, wir sind jetzt alle ein heiliges königliches Priestertum. Wir alle sind in diesen Stand hineingenommen, wo es zur Zeit des Alten Testaments die Trennung gab des Königtums und des Priestertums. 1. Petrus, Moment, 1, 2, 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Hier ist es zusammengefasst. Das heißt, wenn der Herr heute zu uns redet, dann ist das, es gibt Ausnahmen, wo es auch so sonnen- und absolut bestechend klar ist, aber der Standard, wie wir den Herrn hören, ist, dass wir so eine Ahnung von etwas bekommen und dass das Ganze weit auch im Nebel ist und das ist vom Geist Gottes auch so gewollt, weil er will, dass wir als Leib funktionieren und über die vielen der Geist Gottes das eine zusammenbauen will, weil wir nämlich ein Leib sind. Deshalb ist das ein Riesenunterschied, der Prophet des Alten Testaments und Prophetie geben oder Weissagen heute. Und deshalb kann es sein, dass wir unser Puzzleteil, was der Herr durch uns geben will, manchmal nicht so klar erkennen und da auch mal daneben hauen. Da wäre der Rückschluss, also das ist mal prophezeit worden von dir, das ist so nicht eingetroffen, du bist der falsche Prophet. Da ist fehl am Platz und da wirkt uns ab in dem Erlernen der geistlichen Gaben. Zur Zeit des Alten Testaments, bei Biliam und so weiter, wir sehen also Dinge, Gott redet sonnenklar zum Prophet und deshalb ist er sehr zornig, wenn ein Prophet mutwillig und wissentlich etwas anderes sagt, als was Gott ihm gezeigt hat. Also wir sind heute ein Leib und wir haben alle den Geist Gottes empfangen und der Heilige Geist möchte, dass wir als Leib miteinander funktionieren und deshalb hat niemals in einer neutestamentlichen Gemeinde einer alles. Sondern durch jeden kommt ein Teil, wie wir es auch letzte Woche live erlebt haben. Und das gefällt dem Herrn und das will der Herr so. Und dann ist es so, dass es uns in Abhängigkeit hält und auch in Gehorsam und Demut, dass wir in der Regel nicht so klar Gott reden hören, als würde es in schwarzen Lettern auf weißem Papier vor uns geschrieben. Es kann hier und da mal vorkommen, aber ich denke, es ist nicht die Regel. Also ich möchte uns ermutigen, lasst uns erstmal die ganze Gleichgültigkeit gegenüber den Gaben des Geistes ablegen. Lasst uns das ernst nehmen, dass das Wort sagt, ich will, dass ihr nach den Gaben strebt. Eifert. Soll nach den Gaben eifern. Und dann wird sich herausstellen, welche Gabe über das Sprachengebet hinaus der Herr uns noch geben möchte. Und ich bin überzeugt, aus der Praxis heraus, ich denke nicht, dass alle Gaben bekommen oder darin arbeiten und dienen sollen, aber ich glaube, jeder mindestens eine. Weil es einfach dem Wesen Gottes entspricht und es ist überhaupt nicht in Gottes Herzen, dass er zu irgendeinem seiner Kinder sagt, du gehst leer aus. Wenn wir 2 oder 3 Kinder haben, wir würden nie auf die Idee kommen, zu Weihnachten einem Kind nichts zu schenken, während die anderen was bekommen. Als Abschluss noch die Frage, müssen denn nun alle in Sprachen beten? Oder anders ausgedrückt, es müssen ja nicht alle in Sprachen beten. Prinzipiell müssen wir gar nichts, weil das Reich Gottes alles freiwillig ist. Und wer dabei bleibt, ich brauche das nicht und ich gehöre zu dem Kreis derer, die das nicht bekommen, Dirk Prinz schreibt, den lässt Gott dabei. Aber wenn wir uns anschauen, wozu brauchen wir die Gaben? Es ist der Weg, den der Herr festgelegt hat, wie die Gemeinde erbaut wird. Wenn wir uns anschauen, dass wir damit sehr zielsicher und sehr tief ermutigen und erbauen können, wenn wir uns anschauen, dass wir selbst erbaut werden dadurch, dann wäre es töricht zu sagen, das brauche ich nicht. Ich glaube, wenn wir stärker da hineinwachsen als bisher, dass dann auch ein Stück Gewöhnlichkeit oder Langeweile geht, die vielleicht hier oder da aufkommt. Und dass unsere Treffen dann eine Dynamik bekommen, wo wir sie nicht verpassen wollen. Also gerade die Kleingruppentreffen in Schwarzenshof, wenn man da jetzt jeden Einzelnen fragen würde, wenn die Treffen jedes Mal so laufen, wärst du da alle 2 Mal zu müde, dafür hinzugehen? Es kann also sein, wenn in uns Gleichgültigkeit ist und uns zum Haustreffen zu gehen als Last erscheint, dass es was damit zu tun hat, dass wir ein bisschen träge geworden sind, was die Gaben des Geistes betrifft. Oder dass wir vielleicht auch beim Beten für bestimmte Sachverhalte, für bestimmte Situationen uns zu sehr auf die Ebene des Verstandes verlagert haben. Lass doch einfach mal in den uns allzu vertrauten Schwierigkeiten, in denen wir stecken, mal wieder den Wind des Geistes hineinkommen. Sprich, wir beten da jetzt mal ein Stück in Sprachen. Wir beten mal um eine Auslegung in dieser Richtung. Das war übereinstimmend dort. Alle sagten, dieses Treffen war so gut und Gott hat so geredet und Gott hat so viel gehabt und so viele Bilder, so viele prophetische Worte. Und es hat so genau gestimmt. Und was zu mir gesprochen wurde, war so exakt. Und das hat mich aufgebaut und das war mächtig und gewaltig. Also das können wir auch hier haben. Muss man nicht erst nach Thüringen fahren. Das können wir hier bei uns haben. Lass uns dann neu danach eifern. Die, die ihren Sprachenredezeit Jahren Ausbaustufe anstreben, noch andere Sprachen beten. Auslegung. Wer in Sprachen betet und auslegt, Ausbaustufe Weissagung. Wer alles dreis macht, Ausbaustufe und so weiter. Unterscheidung. Gabe der Erkenntnis. Wenn wir den Dienst von Jesus anschauen, können wir sehen, dass er in all diesen Gaben agiert hat. Es ist eine Gabe der Erkenntnis, dass Jesus auf Fragen antwortet, die die Pharisäer dachten. Das ist Erkenntnis. Das wird uns voranbringen. Das wird neues Leben geben, was vom Himmel kommt. Deshalb strebt danach. Ich möchte eine eindringliche Warnung aussprechen, Bücher zu lesen oder Lehre zu hören von Menschen über den Heiligen Geist und die Gaben des Geistes, die selbst keine einzige Geistesgabe haben. Ich möchte eine ausdrückliche Warnung aussprechen vor Büchern und Lehren solcher Art. Weil die Bibel sagt, dass ein Blinder keinen Blinden führen kann. Es wird passieren, dass sie beide in die Grube fallen, beide. Wenn du dich befasst mit Büchern und Lehre von Leuten, die nicht in Geistesgaben leben und die den Heiligen Geist nicht persönlich kennen, dann hat es zur Folge, dass du mit ihnen in die Grube fällst. Und es ist meine eigene Erfahrung von vor vielen Jahren, dass ganz besonders in diesem Bereich die Macht der Verführung mächtig ist. Und die Macht des Feindes dort zum Ausdruck kommt, Verwirrung zu stiften und uns dort in Zweifel zu bringen. Mit anderen Worten, jegliche Literatur, jegliches Geschriebene, jegliches Gepredigte über diese Themen von Leuten, die nicht selbst in Sprachen beten und Weissagen und in diesen Geistesgaben sich bewegen, musst du weiträumig umgehen, so wie du eine Leprakolonie weiträumig umfährst. Du darfst nicht mal in die Nähe so eines Buches kommen, du darfst nicht mal eine Seite davon lesen. Das ist mir sehr, sehr ernst, weil ich weiß, wenn der Feind einmal Misstrauen über diese Dinge in dein Herz sehen konnte, dann ist das ein echter Akt, davon wieder frei zu werden. Und in der Hölle ist dann immer Party, wenn es wieder mal gelungen ist, ein Kind Gottes wegzubringen von den Gaben, die der liebende Vater gerne gibt. Das ist eine finstere Angelegenheit. Wenn wir alle mit jemand in einen Raum kämen, wo wir wüssten, da hat eine extrem gefährliche und ansteckende Krankheit. Ich weiß nicht, wie viele von uns voller Mut und Glauben denjenigen umarmen und küssen würden. Deshalb meine ernste Warnung vor Literatur von Leuten, die über etwas schreiben, was sie nicht sehen, was sie nicht wissen können. Zum Abschluss noch eine Stelle aus dem Judas. Judas 20. Judas Vers 20. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Betet in Sprachen. Dieser Vers steht direkt nach drei anderen Versen. Vers 18, sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, die Trennung verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Oder man kann auch übersetzen, seelisch gesinnte Menschen. Spötter, die nach ihren eigenen Begierden wandeln. Und wir sollen uns erbauen, indem wir beten im Heiligen Geist. Werft alle Lügen aus eurem Leben, die vielleicht sagen, dass du das nicht kannst oder dass Gott dir das nicht gibt, dass das für andere vorbehalten ist, dass wir miteinander als Leib funktionieren können und dass jedes Glied, das Knie, das Bein, der Fuß, der Oberschenkel, der Darm, jedes Glied tut seine Arbeit. Was für ein Reichtum, den Gott uns dann gibt. Dann wird es geschehen, wie Paulus das schreibt, dass wir überreich sind in der Gnade Gottes. Überreich. Also, es geht um ein danach Streben. Ich bitte euch, da aktiv zu sein. Legt einfach in den Jupsabenden eine Lernviertelstunde ein, Geistesgaben zu trainieren. Kurz bitten, Heiliger Geist, bitte komm jetzt, leite uns an, helf uns da vorwärts zu kommen. Und dann wird eine Viertelstunde geweissagt oder in Sprachen gebetet und ausgelegt. Wir können es nie lernen, wenn wir es nicht tun. Oder wie Reinhard Bonke sagt, du kannst keinem parkenden Auto folgen. Und wer irgendwelche Bücher oder Lehre von Leuten hat, die selbst darin nicht leben, schafft es außer Haus und macht dort einen ganz klaren Akt, dass ihr euch davon distanziert und dass ihr mit all den Mächten des Zweifels und des Unterwanderns der guten Gaben Gottes nicht weiter kooperiert. Ich bete und hoffe, dass der Geist Gottes die Tragweite, die das hat, euch offenbar macht. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du dein Versprechen wahrgemacht hast, dass der Geist Gottes ausgegossen wurde zu Pfingsten damals. Dass du gesagt hast zu deinen Jüngern, dass sie warten sollen, bis die Kraft aus der Höhe kommt. Und dass du gekommen bist, Heiliger Geist. Wir danken dir, dass du gute Gaben zu geben weißt. Wir danken dir, dass du willst, dass wir überreich sind darin. Danke, Heiliger Geist, dass du so ganz praktische und gute Werkzeuge hast, dass wir uns gegenseitig erbauen und ermutigen können. Danke, Herr, für diesen Geschmack, den wir bekommen haben in Schwarzenshof, einander wirklich erbauen zu können, was weit über das Trösten mit menschlichen Worten hinausgeht. Vergib uns bitte, Herr Jesus, wo wir da einfach gleichgültig waren, wo uns das nicht wichtig war, ob du uns eine Gabe gegeben hast und wie wir mit dieser Gabe jemand anderen dienen können. Vergib uns das bitte, Herr. Vergib uns, wenn Misstrauen in unseren Herzen ist. Vergib uns, wenn wir den Lügnern zugehört haben. Und da bitte ich dich, Heiliger Geist, tu da dein Werk. Helf jedem Herzen, da in Klarheit zu kommen, wo da Verwirrung ist, wo da Lügen einziehen konnten, wo da Zweifel ist. Und ich bitte dich, lieber Herr, um diese Gnade, dass wir neu diesen Raum betreten können, der voller Schätze ist von dir. Und dass die Gleichgültigkeit und Langeweile und Gewöhnlichkeit vertrieben ist aus unseren Versammlungen, Herr. Ich bete, dass du eine Veränderung schenkst, dass nicht mehr, ach, was habe ich heute für einen triftischen Grund, dass ich da nicht hin muss und eigentlich bin ich schon müde, dass du das veränderst in heute Abend wird der Herr Dinge reden, die kann ich unmöglich verpassen. Und Herr, das ist nicht dein Plan, das sehen wir im ganzen Neuen Testament, das ist nicht dein Plan, dass es da 1, 2, 3 großartig gesalbte Leute gibt, die das für alle regeln. Sondern dein Plan ist, dass wir alle darin reich sein können, dass wir alle ausgerüstet sein können, dass wir alle wissen, wie wir uns selber erbauen, dass wir alle Geheimnisse beten, dass du durch jeden von uns deine Weisheit zu erkennen geben kannst. Heiliger Geist, wir schätzen dich sehr und wir schätzen sehr deine Gaben. Wir müssen dir bekennen, wir sind da am Anfang. Aber du willst uns da gerne wachsen lassen. Es wird dir eine Freude sein, uns darin wachsen zu lassen. So bete ich jetzt im Namen Jesu meine Freisetzung von Kritik und von argwöhnisch sein gegenüber Weissagen und Prophetie. Ich bete im Namen Jesu um Freisetzung, wo vielleicht schlechte Erfahrungen waren, wo Dinge nicht gut gelaufen sind auf diesem Gebiet. Herr, lass uns davon freikommen, dass wir neu das erfassen, was du für uns hast. In Jesu Namen segne ich unsere Jubsgruppen, die nächsten Versammlungen, die nächsten Abende. Komm, Heiliger Geist, mit großer Freiheit. Komm mit deiner gütigen, liebevollen Art. Mach uns mutig, Herr. So mutig da einen Schritt weiter gehen, als wohin wir bisher gegangen sind. Wir schätzen das sehr, Heiliger Geist, was du in uns wirkst und was du uns gibst. Es ist gut und kostbar und vollkommen. Und wir danken dir, dass du da bist, dass du in uns wohnst. Danke dafür, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater, du hast deinen Sohn geopfert, damit du deinen Geist ausgießen kannst. Danke, Vater. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du eine Atmosphäre kreierst unter uns, dass wir in Freiheit und ganz normal in diesen Bereichen lernen können. Dass diese Angst vor Fehlern verbannt ist, die Angst, sich zu blamieren, eben alle Formen von Furcht und Angst, die einfach dem entgegenstehen. Und wie wir es gehört haben, die Liebe treibt die Furcht aus. Dass du, Heiliger Geist, eine Atmosphäre der Liebe schaffst unter uns. Dass alle Arten von Furcht keinen Raum mehr haben können. Dass sie vertrieben sind für immer, Herr. Und so bitte ich dich, wo wir stumpf sind, dass wir dort wieder scharfe Waffen werden. Träge oder ermattet. Lass uns da neu aufwachen. Herr, gib uns da einen Gong, der uns aufwachen lässt. Ich bete, dass du uns anspornst, jedes Herz. Sporne uns dazu an, Herr, dass wir danach streben. Dass wir davon getrieben sind, Heiliger Geist, von dir getrieben sind. Und ich danke dir schon jetzt im Glauben, Herr, für all den Reichtum, der da ausgegossen wird. Danke, Herr, für die Ermutigung, die du fließen lassen wirst. Danke, dass du klare Worte sprechen wirst, durch Geschwister unter uns hier, zu den anderen Geschwistern. Klare Worte in Richtung Berufung. Klare Worte, wo es Lösung braucht. Erkenntnis, Weisheit, Heilung, Unterscheidung. Ich danke dir schon jetzt, Herr, für den großen Reichtum, den du ausgießen wirst. Danke dafür, Jesus. Amen.